Weil ich genieße jetzt meinen Körper seit meiner ersten Schwangerschaft auch mehr. Wo ich sage, ich verstehe jetzt, warum das alles so läuft, wie es läuft.
Ich muss sagen, ich nicht. Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, bei mir ist eine Woche PMS, hat sich auf 4 Wochen ausgebreitet.
Ich finde immer einen wunderschönen Ansatz, wirklich auch, dass ihr euch beide da so drauf einlasst. Weil oft ist es so, noch immer, dass das Thema Schwangerwerden, Fruchtbarkeit einfach bei der Frau liegt.
Ja.
Wissenschaftlich nachgewiesen ist es sogar so, dass mehr Männer dran unter Anführungszeichen schuld sind.
Ah,
also
spannend.
Die Qualität der Spermien quasi verringert sind, dass die Schwangerschaft nicht zustande kommt.
Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum es so viele Kakaozeremonien
gibt.
Ganz
genau.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frischgebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Wie sagst du immer Hallihallo? Wir haben heute mal getauscht. Ja. Nicht versucht.
Hallo, ihr Lieben.
So, das darf natürlich nicht fehlen, weil das ist ja schon quasi unser Signature-Ding.
Hey Esmo.
Ja, stimmt. Naja, jedenfalls hallo. Wir sitzen heute wieder zusammen mit einem sehr spannenden Gast, Gästin eigentlich, muss man sagen. Ihr werdet gleich erfahren, woher ihr sie kennt, falls euch der Name Andrea Haselmeier noch nichts sagt. Wir haben sie nämlich schon einmal vorgestellt. Diejenigen, die sich an unserem Babytreff mit dem Brandstätter Verlag erinnern, wissen, dass wir dort ein spannendes Buch zu vergeben hatten, das sich mit dem Thema Zyklus und Ernährung und dieser Verbindung dieser zwei Wörter beschäftigt. Und darüber werden wir heute reden, oder? Was habe ich vergessen?
Nein, wie das Buch heißt, nämlich Eat Like a Woman. Das fand ich nämlich richtig spannend, weil wir haben die Brandstätters gefragt, was nämlich in unsere Zielgruppe am besten passt. Und da haben sie gemeint, dieses Buch ist total früh entstanden, nämlich früh auch, wo man noch nicht wusste, dass das alles miteinander zusammenhängt. Aber jetzt einmal, Andrea, zu dir. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und vielleicht magst du uns die Reise zu diesem ersten Buch mal ein bisschen vorstellen, weil du warst extrem jung in einer sehr spannenden Phase deines Lebens. Und die Brandstätters haben gesagt, das machen wir. Und
genau. Erzähl
einmal.
Genau, und worum geht's im Buch?
Ja, also danke für die Einladung. Ich finde es einfach urspannend. Spannend, auch so nach vielen Jahren immer wieder über dieses Thema zu reden. Und viele Jahre meine ich damit, also ich war damals, es ist jetzt wirklich schon 10 Jahre her, wo ich begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und aus meinem persönlichen Hintergrund ist dann quasi ein Kochbuch geworden. Also ein Kochbuch haben es wir damals so leger genannt, weil einfach viele Rezepte drinnen sind. Also im wahrsten Sinne Rezepte, Kochrezepte, Backrezepte. Zu meiner Geschichte. Ich habe tatsächlich nur einen Eierstock und das schon seit meinem 8. Lebensjahr. Ich habe als Kind ein Zwillingsgewächs da gehabt und habe dann einfach eine Eileiterdrehung gehabt und habe dann den Eierstock verloren, schon als 8-jähriges Kind. Und
ich wollte auch gerade sagen, dass das medizinisch da schon möglich ist.
Es war damals eh ein Wahnsinn. Also es sind da viele Ärzte von irgendwo eingeflogen worden, weil das eben als Kind ganz, ganz atypisch war und keiner genau wusste, was da los war. Und haben alle geglaubt, ich habe einen Blinddarmdurchbruch und bis die dann draufgekommen sind, was es tatsächlich war. War damals schon wirklich eine wilde Reise.
Will man gar nicht wissen, wie wenig erforscht das damals der weibliche Körper wahrscheinlich noch im Vergleich zu heute, wo es ja immer noch so ist.
Ganz genau. Ja, ich erinnere mich noch, und das weiß ich wirklich noch aus eigener Erinnerung, nicht nur aus Erzählungen, dass damals der Oberarzt sogar gefragt hat bei der Operation, ob sie das einfach für Studienzwecken mitfilmen dürfen und aufzeichnen, damit sie einfach da mehr einfach Wissen kreieren. Und das war damals schon so speziell für mich, weil ich mich gefühlt habe, es ist ein Sonderding und ein komisches Wesen, dass das einzigartig ist irgendwie. Und ja, aber ich habe damals quasi schon die Reise begonnen, mich mit meinen Eierstöcken zu beschäftigen, wo ich nicht einmal noch wusste, was die eigentlich
sind. Wie die da sind.
Und dass die ja nur bei Frauen da sind und so. Also ich habe mich damals schon damit beschäftigt und es ist dann auch weitergegangen in der Pubertät, weil keiner wusste, wie funktioniert denn das dann? Kommt die Regelblutung wie geplant mit einem Eierstock? Wie ist das mit der Hormonproduktion und so? Und tatsächlich war es so, ich habe meinen ersten Zyklus erst mit 16 bekommen.
Also meine Menarche, und davor war es auch schon so, dass mir immer Hormontherapien angeraten wurden, weil so quasi, also so eine Art Minipille oder halt wirklich so einen Hormonaufbau, damit das vielleicht angeschubst wird. Und das wollte ich aber alles nicht.
Ja. Ich finde es arg, ja. Weil sich ja, also mir ging es so, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Ich wusste, irgendwann kriegt man seine Regel, seine Menstruation, meine Mutter ist Gynäkologin, wir haben das thematisiert, ja. Okay, passt. Aber es ist ja dann arg, dass du mit 8 Jahren in dieses Thema reingeworfen wurdest, wo sich viele Frauen wahrscheinlich, so wie die Cousine meines Vaters, erst mit ihrer ersten Schwangerschaft mit ihrem Körper beschäftigt hat. Richtig. Ja, und sie war Spätgebärin, also Spätgebärin heißt 35, und war davor auch nie beim Frauenarzt, ja, wo du dir denkst, war sie, und ich auch nicht. Ja. Also ich muss sagen, okay, ich war so 2-3 Mal, ich bin schwanger geworden mit 34 und erst da wirklich die Beziehung zum Gynäkologen aufgebaut. Und ich finde das Wahnsinn, dass sich dieses Thema, seitdem du so jung warst, beschäftigt und dass du da reingeworfen wurdest. Ja, ja, also schön, dass du dich dann so, dass du dir dieses Wissen aneignen konntest. Das ist sicher 40, 50 Jahre bin ich super raus, mir zumindest.
Ja, voll.
Aber das finde ich eben so witzig, dass eigentlich jetzt die Mütter sich damit beschäftigen, wie kläre ich meine Tochter auf.
Genau.
Ich habe letztens jetzt mit meinem Trauzeugenkollegen, ich war nämlich jetzt am Wochenende Trauzeugin, und der hat eine kleine Tochter mitgebracht, und er hat gesagt, es ist ihm so wichtig, es ihr so früh wie möglich Dinge an die Hand zu geben, super, damit sie sich auch schützen kann. Was ist okay, was ist nicht okay. Und das finde ich ist ein extrem guter Gedanke, dass man junge Frauen eigentlich schon relativ früh mit dem Wissen über ihren eigenen Körper ausstattet. Ja. Also vielleicht wurdest du da irgendwie vom Schicksal schon in dein Thema geworfen. Man muss es ja auch so sagen.
Ja, bei Männern ist es ja nicht so komplex, da kann man sehr schnell sagen, da ist passiert. Und
obwohl auch da komplex, muss man ehrlich sagen, so, was da alles in so einem kleinen Röhrchen da stattfindet, muss man auch sagen.
Ja,
oder auch Samenproduktion und so weiter, das ist schon alles auch sehr komplex. Ja. Also wahrscheinlich weniger, was so im Monat passiert, was man mitbekommt.
Genau.
Und auch von den Hormonen ein bisschen stabiler.
Ja.
Aber ich möchte nicht mit einem Mann tauschen in den Teenagerjahren, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, nein. Aber apropos Männer, ich finde es auch urwichtig, dass die Männer genauso aufgeklärt werden über die Frauen. Also dass auch wirklich mit den Jungs schon drüber geredet wird, dass halt dieses ganze Tabu über das Thema Menstruation, Periode, Zyklus einfach vom Tisch wird, weil wenn man halt drüber redet, ist es einfach was anderes, und eben auch mit Männern oder halt wirklich mit allen Menschen.
Ja.
Und unser Ansatz war damals auch beim Buch, dieses Thema salonfähig und nussfähig zu machen, und darum ist es eigentlich unter dem Deckmantel Kochbuch ein bisschen.
Ja.
Drinnen, weil wir einfach damals auch einen Anker finden wollten, damit wir das wirklich auf den Tisch bringen. Am Frühstückstisch, am Esstisch, egal wo, zum Kaffeeplausch, dass man einfach drüber redet.
Ja, aber das finde ich total wichtig. Salonfähig und genussfähig. Total schön. Weil ich genieße jetzt meinen Körper seit meiner ersten Schwangerschaft auch mehr. Wo ich sage, ich verstehe jetzt, warum das alles so läuft, wie es läuft.
Ich muss sagen, ich nicht. Wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, bei mir ist eine Woche PMS, hat sich auf 4 Wochen ausgebreitet. Das heißt eigentlich dauerhaft. Und es ist wirklich eine Katastrophe. Deswegen finde ich es umso schöner, dass du heute hier bist, um natürlich auch in eigener Sache ein bisschen Rezepttipps abzuholen, was man in seinen Zyklusphasen machen kann.
Ja.
Und ich finde es auch schön, ich sehe dieses Thema immer mehr auf Instagram, umso besser, umso schöner, dass wir jemanden, eine Expertin wirklich da haben. Und du weißt ja, wovon du sprichst. Du hast dieses Buch, hast du uns im Vorfeld gesagt, aus dem Wochenbett herausgeschrieben.
Ja.
Das ist ja auch Wahnsinn, weil ich weiß, wie es nie im Wochenbett ging. Und dieses Foto von dir da drinnen ist so schön. Das ist noch der Schwangerschaftsklo, darf man wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen, weil wir klonen ja immer.
Ja, genau.
Aber total schön. Und das Buch ist auch so schön.
Hast du eigentlich schon erwähnt, dass sie 3 Kinder hat?
Ich wollte jetzt gerade den guten Übergang finden, aber das ist der perfekte Übergang. Ja, vielleicht kannst du uns zu deiner Geschichte auch ein bisschen erzählen. Wie bist du auf dieses Thema bei 3 Kindern dann gekommen, dass du ein zweites Buch geschrieben hast? Also wir haben ja nicht nur eins hier, wir haben 2. Und wo liegen die Unterschiede des Buches?
Und ganz kurz, wir haben ja bei dir jetzt gelacht, dass PMS sich verändert, aber ich bekomme bei ganz, ganz vielen Freundinnen mit, dass es durch eine Schwangerschaft eine total massive Veränderung gibt. Wie war das bei dir? Bei mir zum Beispiel ist es besser geworden. Ganz interessant, es war davor ein viel stärkeres, ich weiß nicht, ob es PMS war, aber auf jeden Fall Schmerzen während der Menstruation, und es ist bei mir wirklich ganz verschwunden. Also vielleicht hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht und kannst sie auch wissenschaftlich belegen.
Also es ist auch so, dass ich rede auch von mir, weil ich habe das Buch nicht alleine gemacht, sondern mit meiner Schwester und einer sehr guten Freundin. Also
in unseren ganzen Workshops und Gesprächen, die wir mit Frauen führen, kenne ich einfach beide Seiten, also sowohl als auch, dass es einfach nach einer Schwangerschaft sich verändert. Mir persönlich ist es auch mal so gegangen, weil ich habe eben 3 Kinder und nach der ersten Schwangerschaft war es schon so ein Hormonchaos. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass es leichter wurde. Nach dem 2. Kind war es dann so, dass ich einen irrsinnig langen Zyklus hatte, also wirklich eine lange Blutungszeit, wo ich immer gedacht habe, also das ist echt uncool, wenn du so lange blutest.
Spannend,
und wie?
Ja.
Und jetzt nach dem 3. Kind muss ich auch sagen, hat sich wieder alles auf den Kopf gestellt. Also ich habe da verschiedene Erlebnisse aus eigener Erfahrung jetzt mit. Ich habe erst ganz spät meine Regelblutung bekommen, also fast nach 2 Jahren.
So ging es mir nach dem 1.
Angefangen dann und dann auch komplett unregelmäßig. Bis heute ist sie noch unregelmäßig. Ich bin gerade noch immer dabei. Mein Sohn ist jetzt 2 geworden. Also ich bin gerade so am Anfang von meinem Zyklus jetzt wieder, dass er wieder ins Gleichgewicht kommt und findet.
Das finde ich auch spannend, dass du das sagst, weil man liest ja oft, dass es ein Jahr dauert nach der Geburt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, das eine Jahr ist eher so, ich pendel mich ein, wie es mir mit dem Kind geht. Ja. Aber hormonell ist das nie vorbei. Ja? Weil ich merke, ja jetzt auch oder so, wie du sagst, es verändert sich dann noch einmal und noch einmal.
Genau.
Und wenn man so zwischen 2 und 3 Jahren dann noch ein Kind bekommt, ich glaube, der Körper, also aus meiner Sicht, hatte gar nicht die Möglichkeit, sich wirklich wieder aufzuholen, normal, unter Anführungszeichen, zu stellen.
Ja, und deine Kinder kamen dann auch relativ knapp, also dann ging die ganze Reise nochmal los. Mein Sohn ist jetzt auch 2 und ich habe circa 10 Monate gestillt gehabt und dann habe ich schon wirklich darauf gewartet, wann kommt denn die Periode wieder. Ja. Und sie kam dann fast, ich weiß nicht, 4, 5 Zyklen noch nicht. Und dann ist wieder, also 1,5 Jahre hat es auch bei mir gedauert. Auf der anderen Seite dann wieder ganz angenehm, wo man sagt, man hat nichts zu tun. Und dann war es aber angenehmer, also wirklich so 3 Tage Blutungen und eben nicht schmerzhaft. Und ich war so, okay, passt, das nehme ich, so soll es bleiben, bitte.
Ja, das wäre mein Wunsch gewesen, weil ich war ja total überrascht, dass nach 2 Monaten nach der Geburt die Blutung eingesetzt hat und wirklich extrem stark. Also
oh
so, das kannte ich gar nicht, dass ich aufstehen muss in der Nacht und dass alles voll ist. Und es war so, wo kommt das bitte her? Wo haben also wirklich arg. Jetzt ist es nach dem 2. Kind, hatte ich auch sehr schnell wieder meine Blutung, auch nach 2 Monaten. Und jetzt ist es irgendwie ausgesetzt kurz. Ja, wo ich mir denke, okay, es ist so spannend, weil du kannst nicht wissen, was da los ist. Und was ich auch schön finde, ist, dass jetzt sehr viel einen Hormonspiegel machen und dass man sich auch mit dem Thema beschäftigt.
Ja. Würdest du das anraten oder würdest du mal eher beobachten, Selbstbeobachtung, vielleicht ein bisschen Journaling und auch Ernährung beobachten? Ich habe jetzt nämlich auch angefangen, jetzt gerade sind wir immer so ein bisschen am Überlegen, starten wir wieder die Kinderwunschreise, plane ich wieder meinen Tempel herzurichten? Ich sage das auch mit meinem Mann immer so. Und wir haben akut keinen Stress. Es war in Richtung Anfang des Jahres hatten wir irgendwie einen größeren Stress und es waren irgendwie auch ein paar Schicksalsschläge, die da dazu gekommen sind, über die ich dann nochmal explizit spreche. Aber da haben wir gesagt, jetzt richten wir unsere beide Tempel her und achten auf uns. Was würdest du da den Menschen mitgeben?
Ja, also das finde ich mal einen wunderschönen Ansatz, wirklich auch, dass ihr euch beide da so drauf einlasst, weil oft ist es so noch immer, dass das Thema Schwangerwerden, Fruchtbarkeit einfach bei der Frau liegt.
Ja.
Wissenschaftlich nachgewiesen ist es sogar so, dass mehr Männer dran unter Anführungszeichen schuld sind,
ah,
also
spannend.
Die Qualität der Spermien quasi verringert sind, dass die Schwangerschaft nicht zustande kommt und man hat aber einfach in der Gesellschaft immer das Bild, okay, bei der Frau passt was nicht, weil es nicht
klappt
oder so.
Ja, das ist auch meistens mit Einnisten und etc. verbunden.
Genau. Ja. Und aber da ist es sicher so, dass ich sage, wirklich euch den Stress zu nehmen, das macht sie eh super gut. Aber dass der Mann auch was dazu beitragen kann, dass seine Gesundheit einfach top dasteht, die gibt er ja dann auch weiter, weil es ist einfach alle DNA-Informationen, Erbgut, ist einfach in den Zellen gespeichert und halt auch in den Spermien.
Spannend,
und das ist genau dasselbe bei den Frauen. Du kannst dich genauso gut ernähren und gut für dich sorgen, schauen, dass wirklich ein tolles Ei heranreift, indem du dich wirklich gesund und frisch und sagen wir mal so, also es kommt natürlich auf deinen Lebensstil drauf an und ich kann dann gerne ein paar Sachen erzählen, wie was wann.
Das ist ja das Problem.
Ja, genau. Aber es ist einfach urschön zu wissen, dass sich einfach beide auf den Weg machen können und dass der Druck mal aufgeteilt wird, sagen wir mal so.
Aber gehen wir da vielleicht mal zu den Basics.
Ja.
Wie lange reift ein Ei? Also wie lange im Vorfeld würdest du sagen, sollte man sich vorbereiten? Das ist nämlich eher der Inhalt des 2. Buches, gell?
Genau. Also generell ist es ja so, wenn wir den Zyklus anschauen, er dauert
in etwa, und das ist auch so ganz unterschiedlich, 28 Tage. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es bei jeder Frau 28 Tage dauern muss. Und das heißt auch nicht, dass Eisprung immer da um den 12., 14. Tag herum ist, sondern dass es halt wirklich individuell ist. Und wie du vorher schon gesagt hast, würde ich am Anfang einmal anfangen, generell seinen eigenen Zyklus zu erforschen und kennenzulernen und schauen, okay, wie tickt mein Zyklus? Und nicht nur so quasi nach Lehrbuch schauen, okay, und am Tag so, da müssen wir jetzt in die Kiste hüpfen, weil sonst.
Ja, wird mich auch total stressen.
Jawohl.
Ich habe mit meinem Mann auch geredet, so darf das nie sein bei uns.
Ja.
Wir lassen einfach mal laufen und schauen, was passiert.
Genau.
Und ich habe jetzt schon überlegt, ob ich nicht dann wirklich den Eisprung tracke. Du hast mir das ja auch mal ans Herz gelegt. Das ist ja auch bei der zweiten Schwangerschaft so gemacht. Ich bin da noch nicht so weit. Das stresst mich allein schon, auf dieses Stabal zu pinkeln, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Aber vielleicht dann auch irgendwann mal gut.
Ja, vielleicht merkst du auch die Veränderung vom Zervixschleim. Mhm. Also wir haben ja einfach auch einen Ausfluss und Anführungszeichen, und der verändert sich ja im Laufe des Zyklus. Und je dünnflüssiger der wird, umso näher bist du bei deinem Eisprung.
Ah, spannend.
Das bedeutet einfach so als Bild vor dem Kopf, je dünnflüssiger das ist, umso leichter kommen die Spermien
auch rein.
Durch. Also das ist irgendwie so eine Brücke, wo du merkst, okay, gut, wenn das ganz zäh ist, dann ist das eher so eine Barriere, dann will da nichts durch, dann soll da einfach alles draußen bleiben. Aber je dünnflüssiger der wird, umso durchlässiger wird es. Also einfach so ein kleiner Hinweis, der dir vielleicht einfach...
Also ich kann mich erinnern, dass uns das im Gymnasium tatsächlich in einer Buben-Mädchen getrennten Sexualkunde alles erklärt wurde.
Cool. Ah, ehrlich, bei uns nicht.
Wir wissen, also jetzt nicht so die Opfer, sondern eher konservative Schule. Aber ich kann mich erinnern, dass wir da wirklich getrennt voneinander diese speziellen weiblichen und männlichen Eigenschaften durchgenommen haben. Nur ich weiß nicht, ob so 14 das richtige Alter ist irgendwie, sondern das wäre vielleicht sogar später ein bisschen besser, 15 vielleicht, aber 14 war halt gerade so
super
Pubertät. Ist das und nein, und wir wollen ja sowieso nicht hier sitzen und alles.
Ja.
Aber ich finde es halt schade, dass ich wieder bei dem Thema Aufklärung, dass man vielleicht, wenn ich mich dann weiß, was auf mich zukommt, bin ich vielleicht auch offener mit dem Thema.
Aber toll, dass du es überhaupt hattest. Ja. Und weil du gesagt hast, du hast relativ spät deinen Zyklus bekommen oder eben die Menstruation bekommen. Ich habe es mit 17 sogar erst bekommen.
Okay.
Und da habe ich mir dann schon gedacht, ja, ich war relativ spät Zügler, aber nachdem meine Schwester auch recht spät dran war, liegt das anscheinend in der Familie und ich habe mich da gar nicht abnormal gefühlt, habe mit ihr dann relativ viel drüber geredet, so wann kam das bei dir und was dann ganz lustig war, es hatten dann schon sehr viele in der Klasse, das heißt, ich wusste, was auf mich zukommt.
Ja.
Ich habe das irgendwie ganz angenehm gefunden, die langsamere zu sein, weil ich dann schon wusste, was passiert.
Ja,
also nicht so, oh Gott, ich bin irgendwie die Erste und was passiert da? Sondern die anderen haben dann auch gesagt, ah, beim Sport und sie haben jetzt heute keine Lust, weil sie müssen die OBs wechseln und bla bla bla. Also ist nur so am Rande. Vielleicht ist das auch ganz angenehm, nicht immer die Erste zu sein.
Das war auch so. Also die Denise, eben meine Freundin, die hat erzählt, sie war eine der Ersten in ihrer Klasse und das war für sie so ein Eintritt in eine ganz furchtbare Zeit, weil auch aus ihrer Familie, aus den ganzen Vorgenerationen, war es so, dass sie einfach voll gelitten hat. Also sie hat sich dann gedacht, oh mein Gott, jetzt bin ich quasi auch da. Und die Mutter hat sie auch so empfangen mit, du hast da meine Kiste Schmerztabletten und das. Also das war für sie ganz schlimm damals.
Das verstehe ich.
In diese Phase einzutreten. Bei mir war es eben dann umgekehrt. Ich habe mich dann gefreut wie ein, weiß ich nicht wer. Ich war im Internat damals und habe halt wirklich so die Androhung, also ich habe so empfunden, vom Gynäkologen oder vom Kinder-Jugend-Heilarzt damals, von dieser Hormontherapie bekommen. Und ich wollte das aber eigentlich nicht, weil ich wusste, das sind lauter künstliche Dinge und das ist das nicht, was mein Körper eigentlich will oder mag. Und ich würde gerne meinem Körper vertrauen, damals schon.
Ah, schön.
Und es hatten damals halt schon alle. Mhm. Und das war dann für mich schon so, oh Gott, Außenseiter-Thema.
Ja.
Und ich habe mich damals schon mit dem Thema Unfruchtbarkeit beschäftigen müssen. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, oh, also du bist ja gerade am Anfang, am Sprung ins Erwachsenenwerden, hast eigentlich überhaupt 100 andere Gedanken und hast aber gleichzeitig das Thema Kinderwunsch auch noch da. Oder halt Kinderlosigkeit in dem Sinn, weil ich komme aus einer Familie mit, jeder hat Kinder und für mich war das, im gehört das halt irgendwie so dazu. Familie
war ganz normal,
war ganz normal und dann war ich quasi so die Erste, bei der das Thema so am Teller
lag.
Und und dann ist sie tatsächlich in der Woche vor meinem 16. Geburtstag gekommen Und ich war ja im Internat und ich erinnere mich noch, dass ich dann wirklich freudeschreiend zerrte und mir dachte, oh Gott, was ist das? Ich sterbe gleich, weil ich blute im Klo. Und dann finde ich aber, ich dachte, das kann jetzt nur die Regelblutung sein. Das kann, das geht nicht. Was soll das sonst sein?
Ja.
Und bin dann wirklich freudehüpfend rausgesprungen. Ach, und meine Freundinnen haben dann eigentlich mich überhaupt nicht verstehen können, weil alle haben eher ein Feindbild der Menstruation gegenüber aufgebaut gehabt. So, ah, will ich nicht.
Ja. Und du so, ja, es ist gekommen. Genau. Das finde ich aber cool.
Ja. Ich hatte auch eine Freundin, die hat sogar von ihrer Familie was geschenkt bekommen.
Wow.
Wo ich mir das ist doch total schön, dass das nicht als etwas genommen wird, das jetzt jedes Mädchen oder jede junge Frau für sich behalten muss, weil so ging es mir.
Ja.
Es war nichts Schlimmeres, als wenn man gesehen hat, dass irgendwo ein roter Fleck ist.
Ja.
Das war so, oh mein Gott, ich verstecke mich am Klo, bis die Schule vorbei ist und bis ich maturiert habe.
Genau.
Und wie komme ich nach Hause und wer hat was und auch über 40 Grad 1000 Pullover umbinden.
Ja.
Und das fand ich immer so schrecklich, weil ich mir denke, dieses Schamgefühl, das Mädchen und junge Frauen so begleitet in einer Phase, die eigentlich so Aufbruchsstimmung heißen soll und irgendwie auch eine Veränderung darstellt, wenn man sich einmal damit beschäftigen würde.
Ja, richtig.
Also bei der Lotti, die jetzt gerade aufgewacht ist, werden wir das feiern.
Ja, voll.
Und sie kriegt was von uns als Teil dieser...
Geschenke, mehr Konsum. Ja.
Aber es gibt,
aber einfach so ein Ritual, Empfangen in die Gruppe der Frauen, die da irgendwie gemeinsam ein bisschen leiden, aber auch etwas gewinnen können dadurch.
Was pflanzen.
Das ist auch schön. Ein Bäumchen pflanzen.
Es gibt da auch so schöne Rituale aus der Geschichte, also aus der langen Geschichte. Ich sage jetzt nicht aus unserer patriarchalen Geschichte, sondern wirklich aus einfach kritischen und überhaupt so Vergangenheitsthemen, wo die Mütter oder einfach die Frauen den Mädchen, die in die Menarche kommen, das, so nennt man das, wenn man einfach zum ersten Mal menstruiert, Menarche, wirklich in einen Kreis aufgenommen haben und ihr was Rotes geschenkt haben. Sei es einfach ein Band oder eine Kette oder ein Ring oder ein Schal.
Also das gefällt der Lotti, sie fängt jetzt an zu plaudern.
Ja, also willkommen heißen in der fruchtbaren Zeit deines Lebens.
Schön.
Ja, also im Frausein.
Hast du dich in der Recherche zu deinem Buch mit den Naturheilkunde beschäftigt? Weil es gibt ja dann doch auch das, was so verteufelt wurde und was ja furchtbar war für die Hexenverfolgung. Aber die haben sich sehr mit dem weiblichen Körper auseinandergesetzt und die Naturverbundenheit. Und ich fand es immer so spannend, eine kurze Anekdote dazu. Hast du dich bei deiner Recherche auch mit den Naturthemen beschäftigt?
Ja.
Oder? Weil ich denke mir, auch was damals verteufelt war, die Hexenverbrennung, das waren ja Frauen, die sich auch sehr mit ihrem Körper beschäftigt haben, die einfach auch Kräuter aus der Natur verwendet haben, die dem weiblichen Körper gut tun. Heutzutage ist jedes Präparat irgendwo auf natürliche Basis zurückzuführen.
Ja. Ja.
Also was kannst du uns vielleicht darüber erzählen?
Also um die Reise damals noch fortzusetzen, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ich habe ja zwar das Thema schon gehabt, als Kind und in der Pubertät. Ich habe aber dann mir gedacht, okay, der Zyklus ist gekommen, alles super. Ich kümmere mich jetzt mal eine Weile nicht drum. Und habe dann auch wirklich meine Pubertät unter Anführungszeichen genossen. Habe dann sogar die Pille genommen, einfach als Verhütungsmittel. Wurde aber damals auch gar nicht aufgeklärt, was das alles mit meinem Körper macht, das ist das Nächste. Und hat dann irgendwann später sie dann abgesetzt und da war mein Zyklus auch ein Chaos, aber ich habe dann bei einer Routineuntersuchung und wie du vorher schon gesagt hast, die war halt auch nicht so regelmäßig beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin, weil es gekommen ist. Und damals habe ich aber ein Gewächs auf meinem verbleibenden Eierstock gehabt und das war dann ein Borderline-Tumor plötzlich, so aus dem Nichts heraus. Und da habe ich mir dann schon gedacht, also da war dann wirklich so ein Shutdown in meinem Leben.
Das verstehe ich,
Also echt so.
Yeah.
What soll da jetzt in meinem Leben, warum ist das immer so präsent und wieso auf meinen Eierstöcken? Also echt so, was will mein Leben von mir?
Ja.
Und da habe ich dann zum ersten Mal so richtig angefangen, mich auch den Weg zu machen und auch, wie du jetzt gesagt hast, die Naturheilkunde anzusprechen, weil damals war es so, ich habe dann durch meiner Meinung nach eine falsche Behandlung bekommen, ist dieses Gewächs einfach rasant noch gewachsen, wirklich bis 12 Zentimeter groß geworden und es war schon richtig schwer, du hast da richtig den Buckel gesehen am Bauch und es war beängstigend natürlich.
Sicher.
Und damals hatte der Arzt da gar nicht wirklich gewusst oder gesagt, dass es ein tumorartiges Gewächs ist. Es ist irgendwie, vielleicht hat er das auch geglaubt, dass es eine Zyste so, wie wir Frauen halt immer wieder so haben.
Ja.
Und dass es abgeht beim nächsten Zyklus. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber für mich war es halt so, dass es halt echt dann in die falsche Richtung gegangen ist. Und war dann auch im Krankenhaus und beim Primar und beim MRT und Co. Und da ist halt dann wirklich rausgekommen. Also die Ärzte haben mir empfohlen, möglichst schnell eine Operation zu machen, weil das eben ein Borderline-Tumor ist. Und zur Erklärung, ein Borderline, wie der Name schon sagt, ist ein Grenzgänger, der also gut als auch böse sein kann, je nachdem. Und man macht auch keine Biopsie, also man sticht ihn auch nicht an, um zu schauen, ob der gut oder böse ist, weil durch das kann man ihn einfach aggressiv machen und das auch streut. Das heißt, in dem Fall war es so, dass sie gesagt haben, wir empfehlen eine dringende Operation inklusive einer großräumigen Sicherheitsentfernung, das bei mir geheißen hätte, ein Eierstock und auch Teile von der Gebärmutter, vielleicht oder der Gebärmutter gleich und alles Mögliche. Also wirklich so.
Darf ich nochmal fragen, wie alt warst du da?
Ein bisschen über 20.
Wahnsinn.
Ja. Voll. Genau. Und das war so wieder so wirklich Teppich unter den Beinen und ich muss mich mit Dingen beschäftigen, wo die anderen eigentlich in der Blüte ihres Lebens stehen. Und bei mir war dann wieder so, wow, okay.
Was ist da los?
Ja, und da hat dann die Reise zu Eat Like a Woman angefangen. Damals habe ich gesagt, boah, das packe ich überhaupt nicht, gar keine weiblichen Geschlechtshormone, mein Leben lang künstliche Hormone, kein Kinderwunsch von heute auf morgen. Zuerst brauche ich jetzt mal echt Kurzruhe, die Operation dann abgesagt. Die Ärzte haben natürlich alle Panik gehabt und mir davon abgeraten. Aber ich habe gesagt, ich brauche jetzt kurz Pause. Ich muss mal kurz durchatmen und schauen, was da los ist.
Ja, und ich muss mir selber bewusst werden, wie diese Entscheidung.
Genau,
ja.
Weil das geht mir zu schnell.
Mhm.
Ich bin dann wirklich in die Berge, in den Bregenzer Wald und habe da so mein Seelenexil zelebriert und mir alleine da im Nichts geheult über Tage und Nächte das Leben hinterfragt. Und so habe ich dann die Reise tatsächlich begonnen, mich mit mir, meinen Themen, die da gekommen sind, mich mit dem Ganzen zu konfrontieren, mich dem zu stellen. Was will mir dieser Tumor sagen? Was will mir generell meine Weiblichkeit sagen?
Ja.
Und so habe ich mich dann auf dem Weg gemacht, alternativ auf allen Ebenen hinzuschauen. Wirklich psychisch, mental, ernährungstechnisch. Ich habe mich da auch sehr mit dem Thema Kräuterheilkunde auseinandergesetzt, wie du schon angesprochen hast, altes Wissen hervorgeholt. Da habe ich mich auch ganz stark an meine Oma erinnert, die zufällig auch Hildegard heißt, an die Hildegard von Bingen, weil das war ja auch so eine Kräuterhexe aus der Geschichte.
Ja, cool.
Meine Oma ist da tatsächlich auch so drauf und ich habe mich immer dann an sie erinnert, wie sie mir immer wieder schon gesagt hat, was alles hilft. Aber damals als Jugendliche hast du es ja gar nicht so wahrgenommen.
Yeah.
Aber da war es dann einfach so ein Wegweiser. Und also in die ganze Natur-Kräuterheilkunde, Frauenheilkunde einzutauchen, aber auch wirklich alternative Ernährungsmethoden anzuwenden. Also ich war damals wirklich, ich habe alles durchprobiert von radikaler, zuckerfrei, entzündungshemmend, Rohkost, vegan. Also wirklich, ich war, habe alles durch und ausprobiert und geschaut, wo geht's mir gut, was macht das mit meinem Körper. Und damals, vor diesen Jahren, gab es eigentlich wissenschaftlich sehr wenig, was solche Sachen, also Ernährungsgewohnheiten mit Tumordiagnosen oder Krebs oder sowas zu tun haben. Aber ich habe ein Buch gefunden, das war sogar von einer Grazer Ärztin, ich habe den Namen vergessen, es war nur so ein kleines Taschenbüchlein, wo sie über, und auch nur ein Abschnitt in diesem Buch, über Ernährung bei Krebs gesprochen hat, dass das Zusammenhänge hat. Und das war irgendwie für mich so ein Ha.
Yeah.
Ja, eh klar. Weil für mich, da sind wir bei dem großen Konklusio von diesem Thema heute, Ernährung einfach ein Ding ist, dass du quasi nicht wegdenken kannst aus deinem Leben, weil das Ernährung und Lebensmittel sind ja Mittel zum Leben. Ja. So heißt es ja, ja.
Vielleicht
alles, was du isst, bist du. Ja. Kennst du ja vielleicht diesen Spruch?
Du bist, was du isst, genau. Vielleicht nur einen kleinen Schwenk. Mein Vater hatte auch eine Tumorerkrankung und hatte einen ganz, ganz heftigen Gallengangstumor und hat 3 Jahre sogar überlebt aufgrund der Ernährung, die er umgestellt hat. Und er hat da wirklich ganz hart an sich gearbeitet, auch spirituell an sich gearbeitet und hat da wirklich sehr verlängernde Maßnahmen getätigt. Wir sind ihm dankbar, weil wir ihn dadurch ein bisschen länger hatten.
Ja.
Und er war da auch sehr diszipliniert. Also ich finde, es geht da schon sehr viel, auch mit Ernährung und mit den gewissen Kräutern.
Voll.
Es ist auch so, dass ich gemerkt habe, wenn wahrscheinlich dieser Tumor nicht gekommen wäre, dann wäre ich nicht so radikal gewesen mit meinem ganzen Leben. Also ich habe dann nicht nur die Ernährung umgestellt, ich habe tatsächlich alles umgekrempelt. Ich habe mich hinterfragt, ich habe meinen Lebensstil hinterfragt, meine Beziehung, meinen Wohnstil, alles. Wirklich, ich habe meine Beziehung getrennt. Ich habe einfach gemerkt, dass diese männliche Kraft in meinem Leben so dominant war und für die weibliche Kraft überhaupt kein Platz war, gar nicht. Ich war so leistungsgetrieben und so wirklich in diesem patriarchalen Muster drinnen, dass für Weiblichkeit null Platz war.
Spannend, das habe ich nämlich auch gerade ein bisschen das Gefühl.
Ja, lustig, dass du das sagst, weil in der Vorbereitung zwischen uns beiden haben wir uns ja auch mit dem Thema bzw. einer Frage gewidmet, warum bei Frauen alles immer so leistungsgetrieben ist. Und es gibt ja die gesellschaftliche Debatte, ob Frauen im Zyklus, wenn es schwierig ist, ein, zwei Tage frei haben können. Ja. Und das ist ja natürlich in einer patriarchalen Gesellschaft ja gar nicht möglich, weil warum sollten die schon wieder frei bekommen? Ist ja alles nur, wer hat, wer nimmt, wer gibt, wer darf. Wie stehst du denn dazu? Wie würdest du, welche Maßnahmen fändest du denn da sinnvoll in Bezug auf den Zyklus?
Ich finde also, und das war auch so ein Ding, das wir mit Eat Like a Woman generell angestoßen haben, dass sich in der Gesellschaft was tut, dass wir über Periode reden, über Zyklus reden, aber auch über unsere Gesellschaft und welchen Stellenwert die Periode oder einfach die Menschen, und es ist fast die, also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat eine Regelblutung.
Ja. Und da haben wir von der Natascha Fürst gelernt, es gibt mehr Frauen. Ja, also muss man auch sagen.
Ja, genau, es gibt mehr Frauen. Ja. Und dann fragt man sich tatsächlich, warum ist das alles passiert? Und da schließt sich für mich auch wieder dieser Kreis, wie du vorher gesagt hast, von diesen alten Frauen, von dem alten Wissen, von den Hexenverbrennungen damals. Also durch unsere ganze, würde ich sagen, Religion, aber durch diese, es ist einfach ein Machtspiel gewesen. Und Frauen, die wissen, wie ihr Körper funktioniert, die ihren Zyklus kennen, die die Macht der Kräuter kennen, das war einfach zu gefährlich für die Menschen, für die Männer speziell damals. Und so haben die einfach versucht, das Ganze zu tabuisieren. Ja. Und es geht, also es gibt Aufzeichnungen, die sind auch urspannend, dass zum Beispiel die Abbildung von dem weiblichen Geschlechtsorgan erst ganz, ganz spät korrekt in den Biologiebüchern und auch in den Lehrbüchern, die die Gynäkologen bekommen, also wirklich die Studierenden, die operieren, dass das weibliche Geschlecht falsch abgebildet war. Und genauer geht es da einfach um die Klitoris, um einfach das Lustorgan. Man wollte einfach wirklich die Frauen es quasi den beschneiden. Und das wurde.
Ist ja auch in manchen Kulturen so passiert.
Genau, und
muss man auch sagen.
Gar nicht so richtig dargestellt.
Da fällt mir lustigerweise ein, das Ganze, wir haben die Naturheilkunde, wir haben die Hexenverbrennungen, wir haben auch die Sage der Amazonen, die ja auch so eine wahnsinnig kraftvolle Frauengruppe sind.
Genau.
Die einfach zu mächtig sind. Und erinnert es mich auch an dieses ganze Gespräch, dass du sagst, der Zervix verändert sich. Genau. Natürlich, ich meine, gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber wenn du so drüber nachdenkst, dass wir entscheiden, wann wir das Männliche reinlassen und natürliche Barrieren haben, die sagen, das Männliche jetzt nicht.
Ja,
Die Männer haben das nicht, weil das ist einfach anders, und das finde ich schön, dass wir jetzt irgendwie auch gesellschaftlich da rankommen. Wir müssen einfach mehr mitentscheiden, das ist so.
Voll. Und lustig, weil beim Kinderwunschthema ist es nämlich auch so, die Wissenschaft hat vor kurzem rausgefunden, dass nicht das schnellste und stärkste Spermium entspringt, sondern dass die Eizelle entscheidet. Und das ist auch so, wo ich mir denke.
Und dass der Mann das Geschlecht bestimmt. Ja, nicht die Frau diejenige ist, die nur Töchter zur Welt bringt, sondern der Mann bringt das Geschlecht allein.
Ja, und alleine da sind schon so viele Sachen, wo ich mir denke, es geht da so darum, die Frauen zu unterdrücken. Ja. In der ganzen Gesellschaft, wie du auch gesagt, dass dieses Leistungsorientierte, warum achtet man nicht auf die Frauen? Das ist so schlimm, also wirklich, wir sind einfach unterschiedlich leistungsfähig im Zyklus, und das haben wir halt einfach den Hormonen zu verdanken.
Absolut.
Und unsere ganze Gesellschaft ist aber auf den Männern aufgebaut, genauso wie in der Medizin.
Ja, und ich finde, es wird noch drastischer, wenn man schon Kinder hat.
Ja.
Ich finde, man merkt dann auch, wann man die Weichheit lebt, wann man die Stärke lebt, und ich finde das ja auch wahnsinnig schön.
Ja.
Mein Sohn bekommt das schon mehr mit als wahrscheinlich sonst mein Umfeld.
Ja.
Ich spüre dann richtig, wie er weicher wird, wie er Nähe sucht und so weiter. Und ich bin dann draufgekommen, er spiegelt mich bis zu einem gewissen Grad. Und er hat da wirklich eine Fähigkeit. Auf der anderen Seite denke ich mir, wir müssen das im Berufsleben halt auch noch einbringen. Ja. Und deswegen ist uns das Thema auch heute so wichtig, weil wir sind eigentlich ein Business-Podcast.
Ja, genau.
Ich finde aber trotzdem, dass man bemerken muss, was sich bei einer Frau tut und wie sich's verändert. Und wir haben gerade, weil du die Natascha auch erwähnt hast, Natascha Fürst, haben wir gesprochen, wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Reise als Frauen, als Gesellschaft, Gesellschaft, als weibliche Gesellschaft oder die, die weiblich leben wollen, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht mehr an den Tischen mitarbeiten und mitwirken, sondern wir wollen eigene Tische bauen. Ja. Und deshalb glaube ich ganz stark, dass Selbstständigkeit, Gründen, eine eigene Welt bauen gerade ein Riesenthema ist und uns dann auch auf dieser Reise ein bisschen stärken und auch unterstützen.
Ja, voll.
Vielleicht können wir zum Abschluss noch ein paar praktische Tipps.
Du bist schon beim Abschluss? Ich bin gerade erst beim Warmwerden.
Das Thema ist so schön umfangreich. Und
das Thema ist so groß.
Ich muss auch hier nochmal aufgreifen, weil das wäre, finde ich, auch eine Möglichkeit, einen Aufruf zu starten, was eben unsere Hörerinnen auch noch im Detail interessiert. Weil dieses Thema, genauso wie das andere Tabuthema unter Anführungszeichen, alles rund um das Thema Sexualität, glaube ich, schreit nach mehr.
Voll.
Wir machen mal einen Sexualitäts- und Zyklus-Babytreff. Das überlegen wir uns. Sehr gut, finde ich gut. Aber vielleicht starten wir jetzt mal überhaupt ein bisschen in die Ernährung rein, dass wir sagen, wie funktioniert es, den Zyklus zu unterstützen? Weil das ist ja egal, ob Kinderwunsch oder PMS, man sollte ja auf diesen ganzen Reisen ein bisschen unterstützt werden. Und da hast du Ernährung für dich entdeckt, dass das einfach ein wirkliches Vehikel ist, um das zu stärken.
Ja, also ein sehr mächtiges Vehikel. Nicht nur ausschließlich, das will ich auch gleich dazu sagen, weil eben auch der ganze Lebensstil dazugehört, aber ein sehr kraftvolles. Und ich habe auf meiner Reise einfach durchaus probieren damals mir Wissen angehäuft und einfach erlebt, wie es wirklich funktioniert, und habe dann einfach die positiven Veränderungen wahrgenommen und war einfach erstaunt selber, dass es einfach so einfach geht. Und man darf jetzt nicht erwarten, wenn ich von heute auf morgen anfange umzustellen, dass sofort alles gut ist.
Ja.
Also wir sind ja getrieben davon, dass wir einfach eine Tablette schlucken und dann ist gut.
Ja, also Selbstoptimierung.
Fertig. Also es ist schon so, dass es ein Prozess ist und da halt auch mehr dazu gehört als nur, okay, ich stelle jetzt meine komplette Ernährung um, sondern du musst da schon mit deinem Bewusstsein eintauchen.
Ja.
Auch schauen, wie dein Leben so rundherum ausschaut und Bewegung und dein Stresspegel sowieso. Aber beim Thema Ernährung ist es schon so, dass du generell mal drauf schauen könntest, wie geht's dir denn entlang deines Zyklus so?
Mhm.
Wenn du dich überhaupt schon, sage ich mal, ich kenne das nämlich einfach aus vielen Gesprächen, wenn du einfach deinen Zyklus schon kennst.
Mhm.
Als allererster Schritt würde ich empfehlen, dir vielleicht ein Zyklus-Tagebuch oder einfach einen Zettel oder eine Notiz im Kalender zu machen und zu schauen, wie geht's dir denn im Zyklus, wenn du merkst, okay, als Orientierungspunkt kannst du dir ja am Anfang mal deine Periode hernehmen, also die Tage, wo die Tage anfangen und da zu beginnen, weil du da merkst, aha, okay, jetzt ist sie da. Aufzuschreiben, wie es dir geht, wie du drauf bist, wie du schläfst, wie du schwitzt, welche Energie du hast oder welche Symptome PMS oder was auch immer du hast und gleichzeitig auch, welche Gelüste du hast. Mhm. Also wirklich zu notieren, okay, habe ich
Heißhunger. Das hast du gesagt, Heißhungerattacken und so.
Was auch immer, ja. Und wirklich aufschreiben die Lebensmittel. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals so Lust gehabt, auch in der Schwangerschaft kennt man das ja mit der Ernährung, ja, mit Essiggurkel und Nutella oder Marmelade und alles Mögliche zusammen. Aber das zu notieren, und das vielleicht mal über 2 Zyklen hinweg. Und dann halt, wenn du anfängst bei der Periode, auch nicht aufhören, wenn sie aufhört, sondern wirklich auch schauen, okay, wie geht's mir denn dann, wenn
die Tage,
danach kommen? Ja. Wie bin ich? Ich bin fix leistungsfähiger, ich fühle mich wahrscheinlich wohler. Normalerweise, wenn der Östrogenspiegel wieder ansteigt, wird die Haut besser. Man hat dann wirklich diesen Glow, von dem du vorher auch schon geredet
hast. Da muss die mal.
Da muss ich mich gleich mal melden, das Gott. Ja, hallo. Nein, lustig, dass du das sagst, weil es fällt mir schon auf. Also meine Haut, ich habe Neurodermitis, dadurch kann ich sehr schnell oder merke ich sehr schnell, wenn es beginnt zu jucken und wenn dann die Pickel kommen. Und ich kriege immer 2 Tage vor meiner Regel einen Pickel an derselben Stelle im Gesicht.
Richtig.
Jedes Mal. Ja.
Schön. Wo ist
der? Ja, neben der Nase. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch wieder. Gestern habe ich mir zumindest gedacht, okay, was ist das für eine? Kenne mich aus. Und ich finde es lustig, dass du sagst, weil es ist so viel mehr. Es war früher nur die Haut.
Ja.
Jetzt ist es, ich bin total müde, plötzlich 2 Tage.
Ja.
Dann denke ich mir immer, es ist das Wetter und Dings, wo ich mir denke, das gibt's nicht. Wetter ist stabil. Ja. Was kann das sein?
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, wie diese Heißhungerattacken kommen. Weil dann ist es so, jetzt könnte ich mal wieder Diät machen, war urstolz auf mich, 3 Tage keinen Zucker gegessen nach 18 Uhr und bam. Ja. Und ich denke mir, ich könnte nur Zucker essen. Bitte, wo ist die Schokolade um 2 in der Nacht?
Und was bei mir lustig ist, einen Tag, bevor ich meine Tage bekomme, auch wenn sich's manchmal ändert, habe ich so einen Blähbauch.
Ja.
Und das ist wirklich bei mir das Zeichen, wo ich sage, okay, ich schaue einfach aus, als wäre ich schwanger.
Ja.
Wirklich. Einen Tag lang habe ich einen Blähbauch des Todes und ich denke mir so, was ist jetzt los? Und dann so, ah, da kommt wahrscheinlich wieder was.
Genau.
Ganz verrückt.
Ja, also das sind, also man muss sich ja oft diese Symptome oder diese Beschwerdebilder, sage ich jetzt mal, einfach genauer anschauen oder auch deinen ganzen Zyklus zu betrachten, weil es ist immer so, dass der Zyklus oder die Regelblutung ein Abbild ist von dem, wie du das Monat vorher gelebt hast. Das
spannend.
Heißt, wenn du,
wir sind wieder selber schuld.
Wenn du voll im Stress warst, wenn alles drunter und drüber gegangen ist, wirklich, wenn du null Selfcare gemacht hast oder auf deinen Körper geachtet, kriegst du die Rechnung. Wohl, aber ob du willst oder nicht.
Oh, Elfner, wir müssen arbeiten an uns.
Ja, aber du kannst.
Ernährungstechnisch habe ich es ganz.
Nie wieder regelmäßiger Zyklus.
Nein, wir haben schon extrem viel Stress gehabt in letzter Zeit. Also das muss man schon mit sich selber ins Gericht gehen. Bei mir war es hauptberuflich arg, du hast ein zweites Kind bekommen. Ja. Ich habe irgendwie privat unfassbar viele Baustellen gehabt. Also das ist schon Cortisol high.
Ja, voll. Aber es ist so, ich habe ja auch drei Kinder und ich weiß, man stellt sich die Frage, jetzt habe ich drei Kinder, Kleinkinder noch dazu, dann bin ich daneben vielleicht selbstständig, bin ich auch.
Ja.
Mach alles irgendwie dauernd nur auf Notbetrieb gefühlt. Mhm. Wo bleibt da die Zeit für mich und wie soll ich jetzt auch noch meinen Zyklus beobachten und dann vielleicht auch noch kochen oder sowas. Aber ich sage da auch, man soll sich da nicht dann so ins einengen lassen, sondern wenn ich halt gerade drauf schaue.
Ja, mich stresst ja auch die Selbstoptimierung dann.
Ja.
Und da denke ich mir, das ist viel ungesünder, als wenn ich es einfach laufen lasse. Bei mir war dann Ibiza, ich war dann mit Freunden auf Ibiza, war dann so dieser Schwung, mir wieder selber zu erlauben, einfach zu leben.
Ja, genau.
Weil das ist auch so wichtig.
Ja, voll.
Und manchmal geht es eigentlich viel mehr darum, wie sehr lasse ich es jetzt zu, dass ich das überhaupt alles erlebe, was in meinem Zyklus passiert. Ja. Und das hat mir für mich, Ibiza ist ja auch eine spirituelle Insel, muss man
voll.
Ehrlich sagen.
Ja,
und auch Tanzen und Bewegung und all das drum und dran, das hat mir wieder alles irgendwie so ein bisschen gezeigt, worauf es in meinem Leben ankommt. Und das muss jeder für sich herausfinden.
Ja.
Und in Ernährung war ich immer schon gut, aber auch da hat es dann wieder zu Stress geneigt, muss man ehrlich sagen.
Ja, weißt du, und unser Buch ist auch so konzipiert, dass es kein Diätbuch ist.
Mhm.
Und das bedeutet auch nicht, wenn du jetzt strikt nach diesen Rezepten kochst, die da drinnen sind oder das alles anwendest, dass dann heile Welt ist.
Ja.
Sondern unser Buch ist wirklich ein intuitiver Wegweiser, ein Begleitbuch, das euch draußen Frauen, uns Frauen wieder auf eure inneren Stimmen erinnern soll, an eure Stimmen erinnern sollen, weil jede von uns anders tickt. Jede hat ein anderes Leben und wir können nicht, und so sind wir es einfach gewohnt von unserer Gesellschaft, von der Medizin, da ist dieses Beschwerdebild und du wirst in diese Schublade gestellt, du hast PMS, dann nimmst du das, du hast dieses, jenes, dann nimmst du das. Aber so sind wir nicht, weil jede in einem anderen Leben lebt.
Ja.
Und das ist uns so wichtig, dass rausgefunden wird, also dass ihr rausfindet, wie tickt ihr selber, was tut euch gut, wo steht ihr im Leben und was könnt ihr optimieren. Und ich finde es so schön, wie du das jetzt von Ibiza gesagt hast, dass du da dich wieder angebunden hast an dich. Jeder kann das.
Ja.
Auf ihre Art und Weise. Wir müssen so wieder lernen.
Ich finde auch, dass das eben, das war das Ding, warum ich mir gedacht habe, schön, dass du zu uns in den Podcast kommst, weil ich mir denke, natürlich der erste Impuls, wenn man nichts darüber weiß, gerade bei mir so Heißhungerattacken, der erste Impuls ist Industriezucker, Schokolade, Milchschokolade.
Ja.
Und am Ende, so wie du sagst, man kriegt die Rechnung präsentiert, meine Haut ist am nächsten Tag furchtbar, ich habe schlecht geschlafen.
Ja, genau.
Noch dazu alles nach 18 Uhr, der Körper kann es eh nicht verdauen. Und deshalb ist dein Buch oder deine Bücher, eure Bücher für mich so angenehm, endlich wieder die Werkzeuge an die Hand zu bekommen, wo du sagst, es muss jetzt nicht die Milchschokolade sein, sondern trainier deinen Körper andere natürliche Mittel, Süßungsmittel zu haben, die denselben Effekt haben, vielleicht auch langfristig. Und ich werde auf jeden Fall noch einmal genauer nachlesen, wie man diese Müdigkeit irgendwie wegbekommt, weil gerade wir als Moms sind ja sowieso dauermüde und so wie du merkst, im Dauernotbetrieb.
Ja, voll.
Also lest das Buch.
Ja, und ich will da noch einen Begriff schnell einschmeißen. Kennst du den Begriff Muttertät?
Ja, habe ich jetzt mich damit beschäftigt.
Ja, also der wird schon langsam ein bisschen gesellschaftstauglich. Also es ist quasi ein Pendant zur Pubertät, weil wir haben in der Schwangerschaft beziehungsweise in der Zeit danach im Wochenbett den extremsten Hormonabfall, Wandel, Chaos, den wir Frauen einfach haben können in unserem Leben. Und mit dem umzugehen, dass dieser Körper neben einem Neugeborenen oder mehreren Kindern dann wieder ins Gleichgewicht kommt, das ist einfach eine Monster-Challenge.
Absolut.
Ja? Und da darf einfach hingeschaut werden.
Schön. Aber vielleicht möchten wir da, weil wir ja diesen Fokus auf deine Reise jetzt in dem Podcast gelegt haben, wie ist es dir dann gelungen, auch 3 Kinder in die Welt zu setzen? Also vielleicht möchtest du diese Reise noch abschließen. Gerne. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Verlängerung. Auf irgendeine Art und Weise, dass wir nochmal ein bisschen mehr in das Ernährungsthema einsteigen. Und da werden wir euch da draußen nochmal ein bisschen interviewen.
Ja, also meine Reise ging dann so weiter, dass ich tatsächlich 1,5 Jahre dann mir von meinem eigenen Leben eine Auszeit genommen habe und halt geschaut habe, was will mein Leben von mir, habe eben alles umgekrempelt und bin dann so weit gewesen, dass ich mir wirklich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich wieder ich und habe mich angebunden und habe dann viele neue Dinge einfach ins Leben geholt. Und unter anderem ist mir auch ein neuer Partner für den Weg gelaufen.
Oh, schön.
Und habe dann gemerkt, wow, wie anders kann es denn sein? Also ich habe da so viel Positives dann erleben dürfen für mich, wo ich mir gedacht habe, wenn ich es zulasse, wenn ich meine weibliche Seite zulasse, dann kommt so viel Schönes, dass ich vorher einfach gedacht habe, ich muss es mir irgendwie verdienen und weiß ich nicht, also einfach so dieses getriebene Leistungs-Mann-Frau-Ding und ins Schema passen und gar nicht so wirklich auf mich zu hören. Also das war quasi so die Quintessenz, dass ich wieder einfach bei mir angekommen bin. Und es war dann so, dass ich tatsächlich nach 1,5 Jahren oder so ungefähr mir gedacht habe, ich gehe wieder mal zum Gynäkologen, mal schauen, was war denn da alles so. Und ja, und bin tatsächlich zum selben Arzt gegangen, zum selben Primar in dem Krankenhaus. Und er hat mich drangenommen. Ich habe schon gezweifelt, dass es mir überhaupt einen Termin gibt. Aber bei dieser Untersuchung weiß ich noch ganz genau, dass sind die Schweißpillen schon ein bisschen auf der Stirn standen, weil er nicht wusste, was er mir jetzt gleich sagen wird. Ob er sagt, okay, mein ganzer Körper ist voller Metastasen oder sonst was. Und er war selbst so erstaunt, dass dieser Tumor so viel kleiner geworden ist und hat mich gesagt, was ich gemacht habe.
Wahnsinn.
Und habe ihm halt dann von meiner Reise erzählt. Und also er war wirklich erstaunt. Er hat auch mein Buch in seiner Praxis mittlerweile, weil eigentlich er einfach ein Schulmediziner war. Aber durch meine Erzählungen hat er gemerkt, okay, da gibt es vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit.
Spannend.
Und,
es mir hat Gänsehaut, sagt sie.
Ja, ich habe jetzt dann für mich entschieden, weil dieses Gewächs einfach dann schon so klein war, aber trotzdem einfach noch von meinem Eierstock war, dass ich es mit einer Bauchspiegelung entfernen habe lassen, also wirklich nur mehr so quasi die Hülle. Weil ich es einfach gemerkt habe, körperlich, okay, und ich war dann auch bereit und habe das gemacht. Und danach habe ich auch die Info bekommen, ja, jetzt soll ich einfach meinem Zyklus Zeit geben, wieder hineinzufinden, weil jeder Eingriff ist einfach ein Eingriff ins komplette System und die Hormone brauchen einfach die Zeit, dass wieder alles gut läuft.
Ja, super.
Und ich hatte nicht einmal einen Zyklus und bin schwanger geworden, obwohl ich gar nicht schwanger werden wollte, weil ich war frisch verliebt und so alles war happy peppy und die ärgsten Lebenspläne.
Wahnsinn.
Und dann kam meine Tochter, beziehungsweise Wahnsinn. Damals war es eine Zwillingsschwangerschaft und ich habe dann, ein Zwilling ist dann abgegangen, aber die Luisa ist noch da und ist so mein...
Die Luisa ist geblieben, hat sich durchgesetzt. Genau. Schön, schön.
Ja,
und dann hast du noch 2 weitere Kinder bekommen. Die Reise haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, dass sich da auch vieles bei dir geändert hat. Und gibt's noch einen Tipp, den du Frauen an die Hand gibst, wo du sagst, das ist deine Wunderwaffe für so vieles geworden? Also man sagt ja auch öfter, ich weiß es nicht, Samen, Nüsse, Algen. Was sind da so deine Go-To?
Ja. Also meine Go-Tos sind tatsächlich, wenn ich merke, ich bin komplett durcheinander. Frauenmantel, wie der Name schon sagt, Frauenmantel, er hüllt uns ein. Er ist der Begleiter als Tee oder einfach als frisches Kraut. Ich habe es auf meiner Terrasse. Ich zupfe mir hin und wieder einfach ein Blatt ab und esse es so oder gibt es einen Salat, aber halt auch als Tee in der Apotheke. Das ist ein harmonisierender.
Das ist unser Kooperationspartner Sonnentor. Hat mir das auch in die Hand gelegt, als ich nach der ersten Geburt so unregelmäßige Zyklen hatte.
Ja, der ist hundertprozentig harmonisierend. Du kannst mit dem nichts falsch machen, gar nicht. Du kannst nicht überdosieren, nichts. Er ist harmonisierend und das ist auch egal, ob du schwanger bist oder stillst.
Also
kann nichts sein.
Wollte gerade sagen, den kann man immer nehmen, wenn man sich unwohl fühlt.
Ja, okay. Genau.
Ich glaube, man soll ihn nur nicht während der Regel trinken. Das habe ich irgendwo mal gelesen.
Es kommt immer auf die Dosis drauf an. Also ich mache so auch, bevor die Regel einsetzt und ich merke, mein Zyklus ist wieder komplett durcheinander oder lang oder kurz oder starke Blutung. Ich trinke ihn auf alle Fälle vorher.
Ah, spannend.
auch und vielleicht auch schon immer so eine Tasse am Tag, aber das muss, da muss man sich wirklich jede Frau oder jedes Beschwerdebild gut anschauen.
Einfach gut anschauen, ja. Aber man kann da zumindest nichts falsch machen.
Man kann nichts falsch machen, genau. Und also was mir immer hilft, bevor oder auch so Heißhungerattacken, ist Rohkakao. Das ist so mein Ritual geworden. Am ersten Tag meiner Regelblutung gibt es bei mir wirklich eine große Riesentasse, Belohnungstasse Kakao. Und da meine ich wirklich einen Rohkostkakao, super tolle Qualität, weil der hat einfach urviele, super tolle Stoffe drinnen, inklusive ganz viel Magnesium.
Ja, spannend.
Daher kommen vielleicht auch deine Cravings, weil dein Körper merkt, in Schokolade, in Kakao ist ein Haufen Magnesium drinnen und du brauchst Magnesium, um die Muskeln zu entspannen. Also Gewerben und Krämpfe vorzubeugen.
Ah, spannend.
Das bedeutet
Magnesium.
Genau. Ja. Und natürlich in Kakao ist ein Botenstoff drinnen, der unser Glückshormon anregt.
Also
ja,
das ist vielleicht auch der Grund, warum es so viele Kakaozeremonien
ganz
gibt.
Genau.
Jetzt.
Ja. Und am besten gibst du noch eine Prise Pfeffer hinein in deinen Kakao. Bereitest du hier mit Pflanzen mit, bitte wohlgemerkt zu, oder mit warmem Wasser und süßt sie vielleicht nur mit Datteln oder mit einem Löffel Mandelmus. Je bitterer, umso besser. Aber je nachdem, wo du in deinem Süßgewohnheitsdings gerade stehst.
Ja.
Also wirklich, weil da kann man den Kakao dann intensiver und besser noch aufnehmen. Das ist dasselbe wie mit Eisen und Vitamin C. Es gibt da einfach so Sachen, wenn du zum Beispiel Urmüdigkeit hast, kann sein, dass du einen Eisenmangel hast.
Ja, ist bei mir rausgekommen.
Ja, dass du aber da immer Eisen gekoppelt mit Vitamin C einnimmst, weil das dein Körper dann besser aufnehmen kann.
Ja, okay, spannend.
Und nicht mit Milchprodukten kombinieren, weil dann hast du wieder die Schranke.
Ja.
Also was mit Kuhmilch.
Es mir winkt.
Ja.
Schuldig.
Ja.
Also wir müssen uns da offensichtlich echt mehr damit beschäftigen.
Genau.
Aber super. Ja, aber das ist auch ein Thema. Wir essen ja als Familie immer alle dasselbe.
Genau.
Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Ja.
Und ich merke es jetzt manchmal, dass ich meinem Sohn und meinem Mann und mir unterschiedliche Variationen mache.
Ja, genau.
Weil das echt hilft. Mhm. Mein Mann braucht einfach mehr Fleisch als ich. Das ist einfach so. Und ich kann nicht fünfmal in der Woche Fleisch essen. Das, da wird bei mir mein Säurehaushalt Amok laufen. Und da merke ich einfach, für meinen Sohn sind dann andere Themen wichtiger und Proteine und Kohlenhydrate.
Genau,
und der ist halt mega im Aufbau.
Ja.
Wenn ich dann wieder jeden Tag Pasta mit ihm essen würde, wäre es bei mir auch nicht optimal.
Voll.
Also vielleicht auch ein bisschen ein Familienvariationen-Buffet aufbauen. Das
voll.
Ist nicht,
weil es auch gerade
schlecht.
Proteine. Ja. So, ich würde auch abraten, wirklich von diesen ganzen Trends und Ernährungshypes abgesehen als Frauen.
Mhm.
Das ist wirklich oft einfach Marketing.
Mhm.
Weil wenn wir jetzt zum Beispiel dieses ganze Protein nehmen und immer mehr, dann haben wir auch am Ende des Tages, unter Anführungsstrichen ist gleich Periode, mehr eine erhöhte Regelblutung oder stärkere Regelblutung, weil zu viel Protein erstens einmal für die Nieren schlecht sind und zweitens einmal die Gebärmutterschleimhaut sich dicker aufbaut.
Mhm.
Das bedeutet, dass deine Gebärmutter mehr Krämpfe, also mehr sich zusammenkrampft, um sie abzubauen, ist auch gleich eine stärkere Blutung, weil die Gebärmutterschleimhaut ja einfach zu dick ist und dann für mehr Blut oder Schleimhaut sorgt.
Als ich so starkes PMS oder eben Regelschmerzen hatte, habe ich sehr viel trainiert mit Personal Trainer, der mir geraten hat, Proteinshakes zu nehmen.
Ja.
Also vielleicht gab es da eine Verbindung. Ich möchte mir jetzt nichts vorwerfen, aber es ist auf jeden Fall spannend,
aber
darüber nachzudenken.
Auch wenn du dieses Thema ansprichst, wir sind in einem Zyklus nicht immer Personal Training. Sollte eigentlich auch so sein, dass sie auf Frauen und auf ihren Zyklus abgestimmt sind. Weil wenn du am ersten Tag deiner Regelblutung genau dasselbe Programm fährst wie bei deinem Eisprung, dann arbeitest du gegen deinen Körper. Also wirklich.
Ist mir lustigerweise unlängst auch gefallen, weil ich gehe einmal in der Woche zum Krafttraining mit lauter anderen Frauen, sehr angenehm. Es gibt eine Kinderbetreuung auch. Und ich habe mir gedacht, ich hatte meine Regel und ich habe mir gedacht, heute geht gar nichts. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Ich war nach 2-3 Wiederholungen am Ende, war nur frustriert und mir so ein Blödsinn.
Ja.
Und bis mir immer gesagt hat, naja, du hast, also wenn du deine Regel hast, dann bist du auch nicht in derselben Leistungsfähigkeit.
Na,
ich meine, es ist so, wie du sagst. Ja. Warum müssen wir immer so funktionieren? Es wären.
Ja, genau. Und ganze Gesellschaft, wie man gesagt hat, Arbeitsleben, Business funktioniert.
Das
ist
auch wirklich so, dass ich mir eigentlich um diese Zeit keine wichtigen Meetings mehr ausmache.
Ja.
Manchmal fällt es halt in diese Situation, aber solange ich die Möglichkeit habe, mache ich es nicht mehr.
Ja, schön.
Also wenn es wirklich um große Verhandlungen geht, um dieses Radl, das du ja eh schon steuern kannst in der Arbeit, weißt du ja circa, was auf dich zukommt, da weiß ich, dass ich um diese Tage vor den Tagen nichts Wichtiges lege.
Voll.
Und da hilft Tracken schon auch ein bisschen.
Voll.
Also es bestimmt unser Leben halt doch mehr, als wir glauben.
Als wir glauben.
Und ich finde, dass es muss nicht jeder immer ganz offen darüber sprechen oder wenn es einem unangenehm ist, aber sich für sich selber zu überlegen, wie gestalte ich mein Leben, hilft schon.
Voll.
Gerade mit Kindern nochmal mehr.
Ja, ich muss eher sagen, ich finde es immer so lustig, wenn ich mir dann denke, lustig, mein Zyklus fällt genau oder meine Periode genau auf den Vollmond, weil dann denke ich mir, jetzt bin ich wirklich mit der Natur verbunden.
Ja.
So soll es sein. Und das fällt mir immer besonders auf, weil ich mir denke, okay, jetzt ist es so im Einklang, wie es eigentlich mal hätte sein sollen.
Ja, und lustig, ich bin mittlerweile nicht mehr traurig, wenn mir Periode auf den Urlaub fällt. Früher war immer so, ich habe mich geärgert, ich konnte nicht schwimmen gehen oder Ding. Mittlerweile ist es wurscht, ich habe einfach Zeit, mich zu erholen.
Ja.
Und da denke ich mir auch so, ist jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das sind so Sachen, die sich dann irgendwie ändern mit dem Älterwerden, muss man auch sagen.
Schön. Ja.
Ja, so ist das. Ich glaube, wir kommen langsam zu einem Ende. Oh Gott. Die Lotti macht sich schon selbstständig. Jetzt versuchen wir ein kleines Wrap-up. Also ich finde, deine persönliche Reise ist einfach so wahnsinnig. Also man muss ja echt sagen, wurdest ja wirklich auf deine Themen gestoßen und eigentlich, was du für eine Gabe entwickeln konntest für andere Frauen aufgrund deiner Reise, bestärkt mich jetzt noch viel mehr, mich damit auseinanderzusetzen und einfach auch diese Dankbarkeit, dass so vieles von Natur aus schon gut ist.
Ja.
Also ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie ergötzen daran, dass du ein stärkeres Schicksal hattest, aber es ist einfach so wichtig, auch diese Dankbarkeit eines funktionierenden Zyklus gegenüber wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und das nehme ich von dieser Folge extrem mit. Und deine Bücher werde ich auf jeden Fall lesen. Das Eat Like a Woman, da habe ich schon hineingeblättert beim Dezember-Babytreff und ich hoffe, du kommst auch bald zu einem Babytreff.
Ja, gerne.
Einfach um unsere Frauen da direkt noch einmal zu bestärken und auch, wenn sich Männer damit beschäftigen wollen, auf jeden Fall vorbeizukommen. Ja. Das planen wir vielleicht dann im Frühling nächsten Jahres, weil wir sind im Herbst schon so arg ausgebucht und haben schon alles ein bisschen durchgeplant, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger zweiter Babytreff notwendig.
Mein Takeaway von heute ist einfach auch deine Reise, die sehr vielen Frauen da draußen wahrscheinlich auch Mut macht, dass der Körper eigentlich schulmedizinisch gar nicht mehr in der Lage hätte gewesen sein können, dass du Kinder bekommst und du hast drei gesunde Kinder bekommen. Hast dich auf dich verlassen, auf dich gehört, auf deine innere Stimme gehört und Vertrauen geschenkt. Deinem Körper, das finde ich einfach total schön, weil ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele, inklusive mir, täglich, ständig. Und was ich mir auch mitnehme, so als kleine Takeaways, dass es einfach jeder Zyklus sozusagen das Abbild des Vormonats ist, dass man ein bisschen besser darauf achtet und sich einfach sich selber gegenüber sensibler und achtsamer ist, was man eigentlich in Tage packt und erlebt. Weil so wie wir gesagt haben, man kriegt einfach die Rechnung präsentiert ein paar Wochen später.
Genau.
Ja, das ist echt ein Learning. Da werden wir uns beide an der Nase nehmen jetzt.
Also, schön.
Danke, Andrea, dass du dabei warst. Möchtest du unseren Hörerinnen noch etwas mitgeben?
Ja, also mir ist es einfach wirklich wichtig, dass sich jede wieder mit sich verbinden kann. Mhm. Und wir können es. Und wir haben es verlernt. Und vielleicht schon als ganz kleines Kind, das Mädchen. Aber sie ist da, die innere Stimme. Mhm. Und ich möchte wirklich allen Mut machen, da wieder öfter drauf zu hören. Und wirklich einmal Nein zu sagen und ein Ja zu sich zu sagen. Weil es kann nichts Besseres passieren, als ein Ja zu dir selber.
So schön. Also dann alle da draußen, nützt den Sommer, um ein Ja zu euch selber zu sagen. Geht auch in eine Pause und verbindet euch wieder mit euch selber. Danke vielmals da draußen. Alles Liebe.
Ciao. Baba.
Die Fidschi hat mir gerade das Mikro gebracht, weil ich Flaschi mache. Ich schreie das mal auf Baba.
Dann ciao da draußen. Schönen Sommer.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.